Willkommen zu KI-Köpfe. An dieser Stelle würde ich eigentlich off the record sagen, aber aus off the record ist jetzt KI-Köpfe geworden. Anderer Name, aber gleiche Mission und alles noch viel größer. Heute habe ich wieder im Podcast mit einem schlauen Kopf gesprochen, die sich Gedanken macht um das Thema KI. Eva Lihotzky, sie ist Managing Director bei Serviceplan im AI Lab. Sie ist nebenbei noch Podcast-Host, hat ein Buch geschrieben und sich eine ganze Menge schlaue Gedanken gemacht darüber, wie künstliche Intelligenz die Werbe- und Marketingindustrie verändert. Viel Spaß mit der Folge. Liebe Eva, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, willkommen bei KI-Köpfe und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir über künstliche Intelligenz in der Kreativitätsbranche sprechen können. KI kann mittlerweile schreiben, das wissen wir schon seit einigen Jahren. KI kann Skripte aber auch generieren, kann Musik komponieren, kann Bilder erzeugen, kann Video erzeugen, kann eigentlich eine ganze Menge kreativer Assets mittlerweile in so einer Qualität erzeugen, dass es schon fast beängstigend manchmal ist. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir über diese Themen und auch darüber sprechen werden, wie sich eure Branche verändern wird.
Freue ich mich auch drauf.
Ja. Du bist Managing Director von der Serviceplan oder vom Serviceplan AI Lab. Was genau ist das und was machst du da eigentlich?
Das AI Lab haben wir vor 2 Jahren gegründet oder ja, jetzt knapp vor 2 Jahren mit der Ambition, dass wir für die Serviceplan-Gruppe Anwendungsfälle einfach identifizieren, auch ein Team haben, das wir wirklich enablen, mit der Gesamtgruppe zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen auch sicherstellen, dass wir Technologien ausprobieren, dass wir auch für die Gruppe einen Mehrwert schaffen. Und ich hole ein bisschen aus, wir haben halt vor, ich glaube, über 2, 3 Jahren festgestellt, KI wird für uns als quasi Digital-Marketing-Agentur wahnsinnig wichtig werden und wir müssen uns anschauen, wie wir eben auch in der Breite, aber dann auch in der Kreation, hast du schon angesprochen, aber eben auch in dem Medienbereich mit der Media Plus und der Planet im Technologiebereich, also eben unseren Subagenturen auch mit nach vorne kommen und auch Anwendungsfälle identifizieren. Und so haben wir gesagt, Mensch, wir gründen das Lab, die eben dort auch mit reingehen, mit den Kollegen das sich anschauen, Use Cases identifizieren, aber auch eigene Tools bauen. Und ich glaube, das Spannende ist, dass wir nicht nur quasi das Lab in München oder halt für den europäischen Markt, sondern auch in den USA parallel ein zweites Lab gegründet haben mit Silverside AI. Und da haben wir dann eben auch die Möglichkeit gehabt, die regionalen Geschwindigkeiten mit aufzugreifen, auch zu sehen, wie beispielsweise jetzt gerade in den USA auch die Tools angewandt und weitergetrieben werden. Und ich glaube, das war für uns wahnsinnig wertstiftend. Und man kann eben sagen, dass wir in Summe 3 Bereiche eben abdecken. Das eine ist eigene Tools bauen, zweitens Anwendungsfälle auch schaffen und das dritte ist, wie wir jetzt auch letzte Woche gemacht haben, Trainings, also wirklich auch mit unseren Mitarbeitern in die Schulungen zu gehen oder mit HR, Legal und unseren Kollegen zusammenzuarbeiten, um KI greifbar zu machen.
Das heißt, in erster Linie fokussiert ihr euch auf die Gruppe und auch auf das bestehende Geschäft und seid sozusagen intern zuständig, um KI voranzutreiben?
Gut, dass du es ansprichst, weil nicht nur. Also wir haben tatsächlich auch sehr viele Projekte, die wir mit unseren Agenturen, mit den Kunden zusammen umsetzen. Also wir werden dann meistens als die KI-Experten mit dazugeholt, um Projekte umzusetzen, um die Expertise mitzubringen, dann aber in sogenannter Erarbeitung, also ich sage ungern Kollaboration, weil es ist halt ein Co-Schaffungsprozess, reinzugehen, um gemeinsam KI auch mit den Kunden in Projekten umzusetzen. Also wir sind dann immer Agentur.
Sicherlich ja auch ein neues Geschäftsfeld, was sich da für euch dann auftut, auch diesen kreativen Prozess der Gestaltung mit KI zu begleiten, vielleicht auch Kunden dort Ratschläge zu geben, wie man es richtig macht, können wir auch gleich auch noch viel mehr drüber sprechen. Vielleicht noch eine Frage zu Beginn. Wie bist du eigentlich zu dem Thema KI gekommen? Also warum machst du das?
Das ist eine meiner Lieblingsfragen, weil tatsächlich ist es gar nicht, bin ich nicht hingekommen, sondern es ist eher zu mir gekommen.
Okay.
Ich habe, bevor ich dann das Lab auch geleitet habe oder wir es gegründet haben, habe ich eng mit der Gruppenholding an den strategischen Projekten zusammengearbeitet und war sozusagen auch diejenige, die geschaut hat, welche Akzente, welche Projekte, welche auch Jahresagenda setzen wir auf. Und irgendwann bin ich gefragt worden, möchtest du nicht auch, oder damals, also vor 3, 4 Jahren war das, glaube ich, das Thema KI mitverantworten, damit wir wirklich da auch jemanden haben, der federführend die Verantwortung dafür übernimmt. Und weil ich komplexe Dinge liebe und weil ich immer eigentlich eine Herausforderung auch als Möglichkeit sehe, mich weiterzuentwickeln, habe ich gesagt, absolut, sofort. Und daraus ist jetzt ein Team, eine Agentur und eben die Funktion entstanden. Und zwar einfach ein ganz großer Moment auch zu sagen, cool, ich nehme das und fuchse mich da ein. Aber ich habe davor tatsächlich weder Technologie studiert, ich habe natürlich war immer super interessiert, aber auch an der Schnittstelle zu digitalen Produkten oder der Entwicklung gearbeitet, aber würde mich jetzt nicht als die klassische KI-Heranzüglinge sehen.
Ja, spannend. Ich selbst habe ja schon einige Jahre so als Entwickler Erfahrung gesammelt, als Data Scientist gearbeitet, bevor dieser ChatGPT-Moment kam und generative KI so groß kam. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, als wäre es ein bisschen wieder so ein Level Playing Field. Es würden quasi alle jetzt ja nochmal neu auch Tools und Technologie lernen. Wie nimmst du das wahr? Ist das quasi also ein bisschen egal, welchen Background man hat, weil alle müssen irgendwie gerade generative KI neu lernen oder wie blickst du da so drauf?
Man sagt ja viel, dass KI gerade eine Demokratisierung eben genau von Kompetenzen erschafft oder von dem Zugang zu eben Tools oder auch dann der Generierung von Output. Und ich glaube, im ersten Schritt, was wir gerade sehen und wie ich es auch persönlich wahrnehme, ist, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, wenn wir neugierig sind, wenn wir Dinge auch für uns als Chance der Weiterentwicklung sehen, dass wir genau das schaffen können, uns dort neu mit reinzufinden. Ich glaube schon, dass es für unterschiedliche Berufsgruppen und unterschiedliche Arbeitsprozesse wichtig ist, eine Expertise zu haben. Und so wie du jetzt sagst, du warst im Data Scientist oder auch im oder halt im Coding oder in deinem Background eben mit verortet, dass du damit für den Bereich auf jeden Fall einen Head Start hast. So wie ich zum Beispiel, ich komme klassisch eigentlich aus dem Risk- und Compliance Management. Ich bin wahnsinnig gut in Prozesse, Strukturen, Strategien abzuleiten. Und das hilft mir gerade, Systeme zu sehen, zu denken oder auch neu mit zu gestalten. Und meiner Meinung nach ist KI vor allen Dingen mittlerweile auch eine Infrastruktur und vor allen Dingen auch für Unternehmen ein Implementierungsthema von Infrastrukturen. Und in den Kompetenzen und meinem Background, den ich mitbringe, was mir wiederum halt einen Vorsprung oder auch eine Möglichkeit gibt, das zu implementieren, ist einfach mit Teams, mit Kunden, mit der Art der Technologie zu interagieren und ganze Prozesse oder die Wertschöpfung darüber zu sehen und zu denken. Oder wie siehst du das?
Ja, ist ein guter Punkt. Ich würde mich dem anschließen. Also ich glaube auch, es gibt diese T-Shaped Skills. Ja. Ich finde diese Idee eigentlich immer noch ziemlich gut. Glaubt da auch dran. Also man hat irgendwie so seine Kernkompetenzen und die baut man ja auch über seinen Werdegang auf. Und dann hat man halt so Seitenkompetenzen. Und und mit der KI ist einfach, glaube ich, oder mit der generativen KI, das finde ich auch mal wichtig zu sagen. Ja. Also künstliche Intelligenz gibt es ja schon Jahrzehnte, auch davor. Aber mit der generativen KI, die wir ja oft meinen, ist halt, hat sich einfach total viel verändert, was auch Skills und Umgang mit KI anbelangt. Und was ich halt besonders finde, ist, dass man vermeintlich, wenn man sozusagen, ich glaube, viele, die so einen Background wie ich haben, dass man quasi neuronale Netze schon entwickelt hat, dass man irgendwie in den Jahren, bevor ChatGPT da war, schon gecodet hat und sich eigentlich in der Sicherheit wähnt, man kennt ja diese Technologie, eigentlich ja auch wieder total herausgefordert ist, neu zu lernen, weil die Anwendungsweisen sind ganz andere. Und auch wie du sagst, halt es gibt viele größer gelagerte Fragen, die gar nichts mit der Technologie oder der Implementierung an sich zu tun haben, die halt auch gerade sehr, sehr wichtig sind zu klären, für die Unternehmen zum Teil halt auch viel wichtiger, als genau zu verstehen, wie die Technologie eigentlich funktioniert.
Und wenn ich da direkt ergänzen darf, was ich so spannend finde, ist, dass wir aus zwei Richtungen, finde ich, gekommen sind, jetzt auch mit dem ChatGPT-Moment vor 3 Jahren, glaube ich, war das jetzt.
Da will ich eigentlich nochmal ganz kurz einhaken.
Ja, unbedingt, sorry.
Weil, was mich total interessiert, ich kann mich noch dran erinnern, als ich ChatGPT quasi das erste Mal so erlebt habe und viele haben so einen Moment, wo sie irgendwie gemerkt haben, dass es was Krasses, was da kommt. Hast du auch so eine Geschichte, wo du sagst, ich habe irgendwie generative KI erlebt und habe irgendwann so realisiert, das verändert irgendwie alles oder zumindest ganz, ganz viel? Kannst du dich an sowas erinnern? So ein ChatGPT-Moment oder so für dich?
Ich glaube, ein Moment für mich war, der ist jetzt auch knappe 3 Jahre, wo ich das erste Mal verstanden habe, wie Bildgenerierung, wenn die angewandt wird, wenn man wirklich auch fähig ist, Inhalte der visuellen Generierung zu sogenannt kontrollieren, dass man es schafft, wirklich Bilder zu erzeugen, die nicht so distorted wie noch vor, weiß ich nicht wann, 24 Monaten aussehen, ist auch ein bisschen länger jetzt schon her, sondern eher einfach sehr stark auch fast die Möglichkeit hat, auf eine, also aus etwas heraus ein KI-generiertes Abbild zu erschaffen. Und das fand ich, also das ist, glaube ich, der ChatGPT-Moment nur eben in visueller Form. Aber weil ich komme aus einer Kunstfamilie, für mich war auch so visuelle Gestaltung ganz viel in meiner Jugend super wichtig. Und dann auf einmal zu verstehen und zu sehen, okay, das kann man jetzt auch mit einem digitalen Endgerät oder auch mit digitalen Workflows aufsetzen, fand ich wahnsinnig augenöffnend. Und hat total viel neue Möglichkeiten auch so aufgemacht, werden natürlich gleichzeitig dann im Nachgang dazu auch viel die Veränderungsmomente für die Branche, für Berufsbilder nach sich gezogen hat.
Ja, vielleicht lass uns da einmal reingehen. Wir haben es anfangs schon erwähnt, KI ist einfach, also die Entwicklung hört nicht auf, es wird immer besser. Gerade der audiovisuelle Bereich mit den neuen Video- und Bildmodellen, es wird alles täuschend ähnlich. Mhm. Man sieht tatsächlich eine ganz tiefe Integration auf einmal in Social Media, wie jetzt bei YouTube, wo VO3 integriert ist. Mhm. Es gibt neue Plattformen wie Sora in den USA. Was machst du denn für einen Reim darauf, als jemand, der quasi in der Marketing-Domäne arbeitet, wo sozusagen ja eigentlich Menschen mit so einer Technologie umgehen? Also wie verändert sich eigentlich euer Prozess? Glaubst du, dass Menschen noch sozusagen Marketinginhalte erschaffen werden oder macht das am Ende nur noch die KI?
Ich glaube, das Spannende an deiner Fragestellung ist auch, dass A, das nicht so einfach zu beantworten ist, aber B, dass das auch sehr individuell zu beleuchten ist, weil sehen wir, dass die Art, wie wir mit Technologien, wie wir in der Content-Erstellung arbeiten, sich verändert dadurch. Das hat aber unterschiedliche Arten der Veränderung und auch wie unsere Kunden darauf anspringen oder für sich selber das annehmen oder nicht, hat ja eine Auswirkung, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten. Und da würde ich einmal reingehen, weil in der Zusammenarbeit mit Unternehmen kommt es ja sehr viel darauf an, wie sie sich vor ihren Zielgruppen präsentieren wollen. Und dieses Präsentieren ist für jedes Unternehmen sehr individuell. Im Markt, wo ein Unternehmen darüber auch sich definiert, viel Sichtbarkeit zu generieren, hat man eine andere Art der Content-Generierung, hat man eine andere Art der Zielgruppenansprache. Und so arbeiten wir ja dann auch mit ihnen zusammen, entweder Tools einzusetzen oder auch die Strategie dahinter mit aufzusetzen. Und das äußert sich, um es konkret zu machen, für Unternehmen, die sehr schnell viel Content produzieren möchten oder wollen, kann man und mit unterschiedlichen Formaten das aufsetzen oder in unterschiedlichen Arten der visuellen auch Gestaltung KI auf jeden Fall einsetzen, wenn man davor vorgegeben hat, welche Parameter eben garantiert sein müssen oder nicht.
Ich spitze noch mal ein bisschen zu. Ich kann ja jetzt so ganz einfach gesagt, hole ich mir ChatGPT und dann sage ich, ich bin hier irgendwie Brand XYZ, mach mir doch mal ein Marketingkonzept, ich möchte folgende Zielgruppe erreichen. Wie spreche ich die dann am besten an? Welche Kanäle benutze ich? Welche Assets? Was kann ich dafür nutzen? Dann nehme ich das nächste Bild- oder Video-generierende Modell, mache irgendwie ein paar Creatives und schicke das Ganze raus. Wieso brauche ich noch Serviceplan?
das natürlich ist die spitzeste Art der Frage, die du stellen hättest können. Ja. weil wir auf jeden Fall in der Art mit der Expertise, vor allen Dingen in der Beratung wahnsinnig stark sind und vor allen Dingen dann, und das, ich meine, das weißt du am besten, wenn du nicht davor richtig konkret bist in der Art, welche Inhalte du vorbereitest, zur Verfügung stellst, wie du die Tools dann einsetzt, ist der Output halt off-brand. Und dann kannst du noch so gut sein und sagen, ja, okay, ich stelle das jetzt auf den einzelnen Channel oder ich passe danach das noch unterschiedlich an. A, ist das dann keine Art der skalierfähigen Art, Content zu produzieren. Mhm. B, ist es wahnsinnig ineffizient, weil du ja auch nicht mittelfristig dadurch einen Prozess wirklich veränderst, sondern du hast nur gerade eine Art des Arbeitsschrittes eben definiert. Mhm. Und C, was unsere Stärke eben mit in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist, ist ja die kreative Idee und vor allen Dingen auch die Art, wie wir mittelfristig wollen, dass die Unternehmen Sichtbarkeit erlangen und vor allen Dingen auch Wiedererkennungswert. Okay. Und unter der Berücksichtigung, sorry, das ist mir noch wichtig, der Reputation. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz oftmals aus der Diskussion rausgelassen, dass viele Unternehmen aus ihrer Werteart mit einer Art der Qualität und auch dem Ruf, den sie bei den Zielgruppen haben, ständig sichtbar sein wollen.
Ja, kann es vielleicht auch einfach sein, dass sozusagen das so eine Illusion ist, dass man irgendwie glaubt, ne, also ein bisschen KI wird ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen overhyped oft, ne, dass man jetzt so naiv, wie ich das eben geschildert habe, einfach glaubt, ja, okay, ich kann es jetzt einfach alles alleine machen und wahrscheinlich das Learning irgendwann ist, nee, es funktioniert dann einfach doch nicht so gut, die Ergebnisse sind nicht so gut.
Gibt es einige tatsächlich Gespräche, die wir hatten, wo wir gesagt haben, ja, Kunden auch uns gechallenged, okay, in welcher Art werden wir denn jetzt zusammenarbeiten? Und ich denke schon, dass wir, wenn wir mit dem Kunden die Art der Zusammenarbeit gemeinsam definieren, dass wir auf jeden Fall auch nach vorne gerichtet da die ja, Ergebnisse eben auch gemeinsam definieren werden, während ich gleichzeitig auch Gespräche geführt habe, wo sagen, ja, wir probieren das jetzt einfach mal selber und dann festgestellt haben, so, ja, es sieht halt dann anders aus. So, ja, das ist ja genau der Punkt dahinter, dass man die Anwendung der Tools in die Art, wie man arbeitet, mit einbindet und nicht andersrum.
Ja. Glaubst du denn, dass sozusagen, vielleicht blicken wir schon ein bisschen Richtung Zukunft des Marketings, KI, welche Rolle spielt KI in der Zukunft? Also glaubst du, das wird so eine Nebenrolle spielen oder wird das irgendwann ins Zentrum rücken vom Schaffensprozess? Wo verordnest du das?
Und da komme ich vielleicht noch einmal kurz davor zurück, wo wir bei T-Shaped aufgehört haben. Ja. Wir haben uns sehr viel in den letzten Jahren von Tools her heraus leiten lassen, wie wir KI in die Art des Arbeitens einbetten. Was sich jetzt gerade zeigt ist, und ich bin ein wahnsinniger Verfechter davon, dass man sich die gesamte Wertschöpfungskette der Art, wie Marketing abläuft, anschauen muss. Von der Strategie über die Erstellung, Beratung, Kreation bis hin zur Ausspielung. Warum? Weil entlang der einzelnen Schritte, die Teams, Unternehmen oder wir dann auch zusammen eben ausführen, zusammen wirksam sein müssen. Und was sich gerade ja gezeigt hat, ist A, dass der Markt sich konsolidiert. Viele, entweder große Tech-Unternehmen führen nach und nach weitere Möglichkeiten ein, wie KI eben in genau der Erstellung von Content, in der Art, wie Wertschöpfung im Marketing ausgeübt wird, fügen die zu ihrer Toolsuite hinzu. Mhm. Während gleichzeitig sich die Art, wie Marketing-Teams damit arbeiten, verändern. Und deswegen glaube ich, dass wir wegkommen von KI ist irgendwie ein Tool und rückt in den Hintergrund hin zu einer Infrastrukturthematik. Also ich glaube, es wird inhärent in die Art, wie Arbeitsprozesse im Marketing ablaufen, ein Teilbestandteil werden, wenn es nicht für viele Teams schon ist. Aber wir haben unterschiedliche Anbieter, die das jeher schon sind und machen. Ich glaube, es ist jetzt nur einfach ein neuer Evolutionsschritt dahinter. Mhm.
Und vielleicht noch eine weitere Frage. KI ist ja sozusagen, wir sprechen jetzt gerade über KI in dem Prozess des Schaffens von sozusagen Marketing-Assets oder auch einer Marketing-Strategie. Es verändert sich aber gleichzeitig ja auch die Welt, in der Werbung stattfindet, also die sozusagen der digitale Raum, in dem eigentlich Consumer sich bewegen. Mit eben ja starken Thesen, die sagen, in Zukunft wird sich eben alles auf so ein Chat-Interface zentrieren. Das komplette Internet wird gerade neu geschrieben. Vielleicht haben wir irgendwann nur noch alle quasi ein Chat-Interface pro Device, sowas, wo letztendlich alles hintergehangen ist. Hm. Ist das auch schon ein Thema, mit dem ihr euch im Lab beschäftigt? Also wie erreicht man eigentlich die Kunden von morgen und sozusagen wie geht ihr mit dieser Disruption des Internets gerade um?
Ja, ja. Beschäftigen wir uns auf jeden Fall, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das, was du gerade beschreibst, ist also ein Interface for everyone oder halt, wie man das anspricht, ist etwas, was für uns interessant ist zu denken, weil das, wenn das ein Zukunftsszenario ist, dann ist der Weg dahin noch wahnsinnig lange.
Ja.
Aber Grundbausteine davon sind ja heute schon sichtbar, nämlich dass Unternehmen für sich oder auch Nutzer für sich selber Agenten einsetzen werden, die zukünftig eben untereinander in die Kommunikation gehen. Also ich werde mittelfristig vermutlich einfach wenn ich mir eine Reise buche, gebe ich meinen Datum, Ziel und dann bekomme ich einen Reiseanbieter hin und dazwischen wird sozusagen der Weg dahin über unterschiedliche andere Agenten mit abgedeckt, die aber von Brands eben einzeln angesprochen werden, die mir dann die Infos zurückgeben. Dann ist ja eine Konsequenz daraus, okay, wir müssen uns darauf einstellen, mit unseren Kunden reinzugehen und sich anzuschauen, wie werden sie als Marke mit einem Agent vor einem anderen Agenten sichtbar, also dass sozusagen diese Art der Interaktionsfläche sich verändert. Und ich glaube, das Wichtigste ist, A, Infrastruktur auf beiden Seiten aufzusetzen, mitzudenken, weiterzuentwickeln, B, Brandpositionierung, welche Werte habe ich in diesem Konstrukt, welche Kommunikationsbausteine möchte ich sichtbar machen und wie will ich auch zukünftig dann für einen Konsumenten stattfinden? Also welche emotionale Beziehungen baue ich auf und halte ich sichtbar?
Ja, glaubst du, es ist für heute schon für Brands auch wichtig, auf dieses Thema Geo oder AIO einzugehen?
Also, absolut.
Ja?
Ja, also ich halte das für wahnsinnig wichtig im Sinn von, dass sich das auf jeden Fall verändern wird und dass Unternehmen anfangen müssen, ihr Team dorthin zu enablen oder sich selbst auch Gedanken zu machen, wie schaffe ich diese Sichtbarkeit und was bedeutet das für mich? Weil wenn ich das nicht mache, ist man schneller weniger relevant, als einem lieb ist. Also A und B ist die Art, wie dann Sichtbarkeit auch stattfindet, die hat drittgesteuert und nicht mehr von einem selber. Und das muss man sich eben überlegen, wie man das abdecken kann und möchte. Welche Partner brauche ich dafür? Welche Systeme muss ich aufsetzen? In welcher Geschwindigkeit wird das auch für mich irgendwie aufgesetzt? Deswegen, Suchverhalten hat sich heute schon maximal verändert. Und ich glaube, dass diese Interaktionsarten sich zukünftig auch nochmal weiterentwickeln werden.
Mhm, ja. Gibt's da, hast du irgendwelche konkreten Tipps oder Tricks, was man machen sollte, wenn man irgendwie in die Richtung noch gar nichts tut und irgendwie daran denkt, sozusagen sichtbarer zu werden?
Ich fange immer damit an zu sagen, macht es euch also halt bewusst, dass das so ist. B, seht zu, eine Verantwortung in den Teams zu verorten, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und C, schaut euch dann auch an, in welcher Art sich das, also halt wirklich dann sehr hands-on in der Auswirkung, man Texte, Schriften, Schriftarten, Interaktionsflächen, Interfaces verändert, wirklich dann auch diese Wirksamkeit zu erzeugen. Weil, was schon auch bei manchen Unternehmen nach wie vor eine Herausforderung ist, dass viele noch gar nicht in der heutigen Zeit ihre Veränderungen am Interface so angepasst haben, dass eine Userzufriedenheit überhaupt stattfindet. Also eigentlich stehen du und ich gerade über Schritt 3 für manche Unternehmen, die den zweiten gerade noch gar nicht implementiert haben.
Verstehe. Also führt kein Weg eigentlich dran vorbei, sich damit zu beschäftigen und irgendwie sich zugänglich zu machen. Es gibt ja auch sozusagen einige, die sich dem noch verschließen und sagen, wir wollen vielleicht auch unsere Daten schützen oder wollen irgendwie nicht gescraped werden oder ähnliches.
Aber diese Diskussionsebene ist ja jetzt als dann eine andere, finde ich.
Ja.
Und das heißt, auf der einen Seite würde ich sagen, ja, es geht keinen Weg dran vorbei, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite ist die Datenschutzsituation, die Rechte-Situation etwas, was ja je nach Setup in einer eigenen Cloud-Lösung, in einer Partnerschaft, in der Art, wie dann auch die Kommunikationswege ausgeführt werden, aufgesetzt werden können. Es gibt Wege und Mittel, das zu tun. Aber der Weg dahin ist, dass man das tun möchte.
Ja. Lass uns nochmal zu einer anderen Domäne springen, des Internets. Ich sage jetzt mal Domäne. Ich weiß nicht, ob das so ein moderner Begriff ist, aber
kommt drauf an, was jetzt kommt.
Also wir sind jetzt ja beim Chat-Interface gewesen. Ich glaube, wahrscheinlich, Frage, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube, die andere große sozusagen Welt ist eben die der sozialen Medien. Also man kann es ein bisschen irgendwie mit Push und Pull vergleichen. Ne? Die sozialen Medien sind der Ort, wo wir eben uns berieseln lassen mit Informationen, woher eben auch dann die audiovisuelle Werbung sozusagen uns erreichen kann. Anders jetzt als im Chat-Interface, wo es ja dann oft sich um Text handelt oder um Markenpositionierung irgendwie in den Antworten. Da gab es ja ein relativ sozusagen, zumindest aus der Ferne betrachtet, Statement von Mark Zuckerberg, was, glaube ich, als ferner Beobachter der Werbebranche einen zumindest mal aufhorchen lassen hat, nämlich dass sozusagen da eine Zukunftsvision skizziert wurde, wo eigentlich der Werbetreibende, der Brand sozusagen nur noch die Kreditkarte auf den Tisch legt und am Ende kommt sozusagen kommen die Kunden und kaufen das Produkt. Und eigentlich ist End-to-End sozusagen der gesamte Prozess, der heute ja über viele verschiedene Institutionen und Unternehmen sich dann aufteilt in den Händen von einem großen Konzern. Glaubst du, dass das eintreffen wird? Und wie ist dein Blick darauf, wie sozusagen auch die Zukunft der Positionierung von Agenturen wie Serviceplan dann aussieht?
Ich glaube, also ich meine, das, was du ansprichst, ist jetzt sehr stark aus einem, also aus Meta heraus oder auch aus einer Persönlichkeit heraus mit angetrieben. Die Frage ist, tritt das aus der Perspektive so ein, während wir gleichzeitig sehen, es gibt mindestens 5 bis 7 andere Player am Markt, die einen ähnlichen, die einen ähnlichen Aussageanspruch oder auch für sich selbst eine Rolle in der Wertschöpfung sehen. Und damit muss ich alleine schon sagen, das glaube ich jetzt im ersten Schritt nicht. Mhm. Warum? Weil jeder der Lösungen, Anbieter, wie auch immer, ein Modul haben wird, das interessant sein wird für Unternehmen zu nutzen. Also ChatGPT oder halt OpenAI hat ja gerade auch ergänzt, dass sie unterschiedliche im E-Commerce-Bereich mit rein wollen, die wollen in E-Health mit rein. Ich glaube, es geht mittelfristig um die Convenience für Unternehmen der Zusammenarbeit, aber auch für die Art, wie Unternehmen zukünftig wiederum bei sich selber die gesamte Wertschöpfungskette der Marketing, der Art der Kommunikation zu den Endkonsumenten und Partnern in ihrem Ökosystem gestalten wollen. Mhm. Und da bin ich ich persönlich bin der Überzeugung davon, dass das ein modulares Setup sein wird. Man wird sich Best of Breed für die einzelnen Lösungen mit aufsetzen, während das, was ich gerade beschreibe, hauptsächlich für diejenigen interessant sein wird, die Ressourcenkapazitäten oder auch das Organisationssetup haben, damit zu arbeiten. Ich glaube, dass Einzellösungen, Gesamtmöglichkeiten für die Teams interessant sind, die entweder nicht die Zielgruppenansprache in der Individualität oder die auch die Ressourcen bei sich haben, oder halt diese Modularität zu implementieren. Ich glaube aber, dass modulare Setups und Infrastrukturen zu einem Ergebnis kommen werden, das vor allen Dingen in der Differenzierung, in der Art, wie eine Marke sichtbar sein wird, diese Unterscheidungsmerkmale auch haben wird. Mhm. Und da kommen wir ja nochmal mit zurück zu, was du eingangs gesagt hattest, mit Kommunikation und wie wir sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, aber wenn jetzt alle nur an deinem Beispiel zu bleiben, auf Meta zurückgehen würden, arbeiten alle mit denselben Infrastrukturen, mit denselben Daten, mit derselben Art des quasi des Themas. Was ist dann die Unterscheidung?
Wie kann man sich von seinem Wettbewerber unterscheiden? Ja. Wie kann man authentisch sein, unique sein, oder?
Ja. Genau, und da glaube ich halt sehr stark an A, also halt Kreativität, B, das individuelle Setup in der Organisation und C, auch einfach diese, ich nenne es immer the soul, oder halt die Werte, die ein Unternehmen hat, die sie für sich sichtbar machen wollen. Und da ist halt der Differenziator Kreation, Kreativität, die Art, wie auch Teams dann fähig sind, in Kollaboration mit Teams, mit Agenturen, mit Infrastruktur zu gehen.
Mhm. Ja. kann sich irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, dass, also wenn man sich jetzt mal in die Schuhe eines sozusagen vielleicht jungen Startup packt, was dann irgendwie die komplette Kommunikation einfach einem Konzern wie Meta überlassen möchte. Also ich kann mir das irgendwie nur schwer vorstellen, man hat ja gar keine Kontrolle auch mehr dann. Also in diesem Gedankenexperiment. Also,
genau, Kontrolle ist ja das eine, das andere ist auch einfach nur Zugang oder ist Meta oder die Art, welches Unternehmen auch immer, fähig, ja, mit der Geschwindigkeit eines Startups in der Art, wie die Prozesse verändern, Zielgruppen ansprechen wollen, wie oft hören wir, dass Startups vor allen Dingen in jungen Monaten pivoten?
Mhm.
So, ja. Wie, wenn ich ein großes Infrastrukturthema, Setup überhaupt erstmal aufsetzen muss, wie fähig bin ich denn dann, diese Veränderungen auf dieser Infrastruktur zu verändern, mit der Art, wie es mein Markt auch von mir erwartet.
Ja, ja, und auch Vertrauen aufzubauen mit
100%,
den Kunden. 100%, ja. Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Du hast neben deiner Arbeit bei Serviceplan dich auch intensiver nochmal mit dem Thema den ethischen Implikationen von künstlicher Intelligenz und Technologie beschäftigt, hast ein Kollektiv gegründet mit einigen anderen Menschen, das Q-Collective, und ihr habt ein Buch geschrieben mit 10 moralischen Fragen, 10 Moral Questions zum Thema künstliche Intelligenz. Kannst du kurz ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und was, wer ihr seid, was ihr da gemacht habt?
Absolut. Wirklich, es ist eine ganz tolle Geschichte gewesen, weil während der Pandemie waren wir alle Teil von einem Think Tank, und weil wir uns eben nicht persönlich treffen konnten, haben wir uns online getroffen, und der Think Tank hat eine Housework Group gegründet, nämlich 10 Identify 10 Moral Questions for Ethical Products. Und dann haben wir halt zusammen in gut deutsch Arbeitsgruppe diese 10 Fragen eben erarbeitet und hatten dann die Möglichkeit, ich glaube, es war 2021 oder 2022, auf einer Konferenz das auszustellen. Und es war eine ganz tolle Arbeit, weil wir auch Künstler mit hinzugezogen haben, die diese Fragen visualisiert haben. Mhm. Und warum finde ich das so schön? Weil es nochmal greifbar wird. Wir haben dadurch eine Experience geschafft, dass Leute auch visuell sich in quasi die Schnittstelle von KI und Ethik, und ganz viele sagen halt so, boah, das ist schon auch abstrakt. Und aber dadurch haben wir halt eine Brücke geschlagen, das auch greifbar zu machen. So. Und dann war halt die Konferenz vorbei und wir waren so, ja, aber wir haben so viele Inhalte und so viel Herzblut da auch mit reingesteckt. Lasst uns doch ein Buch schreiben.
Ja.
Und dann hatten wir auch wirklich das Glück, mit der Boston Consulting Group als Sponsor zusammenzuarbeiten und da auch wirklich gefördert zu werden. Dass wir haben es selber rausgebracht, selber gedruckt, selber auch das Design immer jeweils mit auch Partnern zusammen wirklich auch global, also umzusetzen, die dann eben die 350 Seiten, die es geworden sind, inklusive Handlungsempfehlungen und Druck, letztes Jahr rauszugeben. Und wir hatten dann einen Kickoff am World Economic Forum, haben wirklich großartige Panels, Diskussionen gehabt und seitdem auch eine Buchtour gemacht und einfach schöne Gespräche geführt. Und ich sage jetzt schöne Gespräche, aber eigentlich ist es ein Herzensthema, weil während wir jetzt gerade sehr viel über quasi Werte, Markensichtbarkeit, Konsumenten sprechen, gibt es ganz viele Notwendigkeiten meiner Meinung nach auch darüber zu reden, welche Daten verwenden wir, wer hat Zugang dazu, wie wirksam ist es, wenn wiederum nur eine begrenzte Anzahl an Unternehmen die Infrastruktur stellen. So, das hat ja auch alles einen Spannungsbogen. Und
absolut.
Ich finde, darüber muss man reden, und deswegen war das Buch eins der Medien, neben dem Podcast, der sich jetzt daraus für mich persönlich nochmal ergeben hat, den ich dann auch eben an der Schnittstelle zu Technologie und Vertrauen rausgebe.
Wie heißt dein Podcast?
Der heißt In Between Trust, Conversations at the Intersection of Tech and Trust.
Und findet man bestimmt bei den großen Podcast-Plattformen.
Absolut, auf Spotify und Apple. Einmal die Woche kommt er raus, und ist mir auch wirklich wichtig, da unterschiedliche Perspektiven. Ich hatte Neurowissenschaftler, ich habe also unterschiedliche Gründer, Professoren, Politiker mit dabei, weil ich glaube, diese Schnittstelle einfach so vielschichtig ist wie der Mensch an sich oder auch die Thematik. Und
cool. Und genau, euer Buch kann man, glaube ich, bestellen unter 10moralquestions.com.
Ja.
und da alles nachlesen. Ich finde es super spannend. Ich finde es mega, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt habt. Ich glaube, es ist super wichtig, darüber zu sprechen, sich Gedanken zu machen. Wir als Medienunternehmen sehen das natürlich genauso. Nur ein ethisch verantwortungsvoller Einsatz von KI ist am Ende auch der richtige. Und da gilt es eben auch immer sozusagen kritisch zu hinterfragen, nachzuschärfen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht, um daran anzuknüpfen, können wir ja vielleicht eine der 10 Fragen mal rauspicken. Und,
das ist auch ein First für mich, aber sehr gerne.
Ich würde dir einfach mal eine stellen, die ich jetzt auch ganz interessant fand. Und das ist nämlich Frage Nummer 4. Und die heißt, am I or is someone able to shut it off? Ich vermute, es bezieht sich auf die künstliche Intelligenz.
Auch?
Oder?
Ja, es geht also... Tatsächlich, es bezieht sich auf die künstliche Intelligenz, beziehungsweise wenn es um digitale Produkte geht.
Okay, verstanden.
Kann ich das abschalten?
Ja, und?
Also, das Interessante ist ja, dass wir mittlerweile so digital getrieben sind. Also ich zum Beispiel, ich hätte heute Morgen gar nicht aufstehen können, wenn nicht mein Handywecker geklingelt hat. So. Also halt, und ich, sorry, aber da fängt's halt an. Und ich glaube, dass für uns diese Diskussion war, was passiert denn, wenn ich ein digitales Produkt baue, implementiere, erhalte, wenn ich es nicht abschalten kann.
Ja.
Und vor allen Dingen, wer hat die Hoheit darüber? Weil, und das Interessante ist, bei solchen Diskussionen kommst du halt sofort immer an diese Grenzfälle. Zum Beispiel, wenn es halt um Telekommunikations- oder auch Signalinfrastruktur geht. Wenn jemand entscheidet, auf einmal von heute auf morgen das abzustellen, hat das halt einen Vor- oder einen Nachteil für diejenigen, die abhängig davon sind, ihre Wirtschaftlichkeit, ihre auch Verteidigungssysteme, wie auch immer, daran anzulehnen. Die anderen wiederum ist, wenn du es so implementierst, dass es eben zur Verfügung gestellt wird, wohlwollend oder auch demokratisch dezentral zur Verfügung gestellt wird, dass dann auf einmal nicht eine Klumpenabhängigkeit entsteht. Und deswegen ein bisschen geht es auf die Closed versus Open Source Thematik auch mit hin, zu sagen, okay, was bedeutet zentral, dezentral und wie reguliert, implementiert man Zugang dazu?
Also es ist schwierig, es abzuschalten.
Es ist schwierig, es abzuschalten.
Ja, ja.
Oder?
Absolut, ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Schwierig abzuschalten, aber vielleicht auch spannend. Manchmal kann ja auch abschalten eine Chance für was Neues auch sein.
100%, und da waren wir noch gar nicht, aber was ja jetzt gerade schon passiert ist, von ganz vielen Unternehmen gesagt werden, ich möchte wieder zurück zu analog. Oder? Mhm. Dass ganz viele Communities sich bilden, die offline stattfinden. Oder dass dann wiederum Clubs sich gründen, die sagen, wir sind nur quasi auf der Tanzfläche und Handys werden komplett außen, also halt abgegeben. So. Und ich meine, wann jemals ist dieser Moment schon eingetreten und welche Möglichkeiten gibt es dadurch auf einmal wieder, Kreativität, sich selber, Communities, Interaktionen zu schaffen? Und ich habe neulich mit einer Loneliness-Forscherin gesprochen, die zu mir meinte, Menschen, wir als Personen sind so gerade darauf hinaus, in Beziehung zueinander zu gehen. Und nicht in Bezug auf artificial connection or relationships, sondern wirklich auf zwischenmenschliche, auch Personen oder Austausche. Und das fand ich ganz bezeichnend dafür, wie sich das zeigt.
Absolut. Es ist auch, ich finde es auch erschreckend, jetzt, wenn wir quasi die Klammer auch ein bisschen größer machen und jetzt auf soziale Medien und so weiter blicken. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir stehen da eigentlich an so einem Punkt wie vielleicht in den 60er Jahren mit dem Rauchen. Wo ich habe da noch nicht gelebt, du vermutlich auch nicht, aber man kennt ja so ein bisschen diese alten Reklameschilder, wo sagt so, ja, der Doktor, der raucht die Zigarette, aber nur mit Filter. Und dann ist es sozusagen harmlos. Dass man quasi, also es ist ja schon oft in der Geschichte passiert, dass wir Dinge erfunden haben, wo wir später merken, dass sie vielleicht doch auch sehr schädlich sind und anfangen, sie wieder zu regulieren, ein bisschen einzufangen. Und also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass die sozialen Medien einfach in der Form, wie sie jetzt sind, sehr, sehr ungesund und nicht gut sind für viele Menschen. Und dieses Triggern von Dopamin sozusagen durch diese kurzen kleinen Reize, dass sozusagen wir auch da eine Kultur eigentlich noch erlernen müssen, die das sozusagen zumindest auch so kultiviert, dass wir da irgendwie einen Umgang mit finden, der uns auch nicht schadet, glaube ich. Ja.
Absolut. Also ich finde den Vergleich gerade interessant, da musste ich kurz drüber nachdenken. Während ich gleichzeitig feststelle, dass klar KI, Social Media vor allen Dingen deswegen so synergetisch ist, weil diese Geschwindigkeit auch der Inhaltserzeugung, Adaption oder der Reaktionen auf quasi genau, also die Interaktionen wirklich gut zusammen funktionieren. Die Frage ist halt nur, was bedeutet es? Also ich glaube, diese Frage nach der Wirksamkeit oder nach auch der Unterstützung von uns als Gesellschaft ist so die größere Frage, die mich auch wahnsinnig umtreibt.
Ja. Ja, liebe Eva, es war ein tolles Gespräch bis hierhin. Wir kommen jetzt noch zur letzten Übung in unserem Podcast, nämlich der 10-Fragen-Speedrunde. Bist du bereit?
Auf jeden Fall, sage ich mal. Mal gucken, wie speedy das wird.
Genau, ich frag dich und du antwortest. Also ganz easy.
Ich gehe davon aus, dass ich das hinbekomme.
Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Was ist mein Lieblings-KI-Tool? Tatsächlich ist es in meinem eigenen, also ich müsste sagen ChatGPT, weil ich einfach da sehr viel gerade schon mit aufgesetzt habe. Was ich aber für mich am effizientesten finde, tatsächlich, ist die KI-Funktion in Riverside für das Podcast-Schneiden. Deswegen, ja.
Gut. Was war dein letzter Prompt?
Ich musste einen Satz einmal grammatikalisch checken lassen und habe einfach ChatGPT gefragt, kannst du confirmen oder anpassen im Wording, ob das so stimmt oder nicht.
Mhm. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Dass wir dadurch gegenseitiges Misstrauen schüren.
Mhm. Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass es ein Tool wird, das uns als Gesellschaft oder auch als Miteinander nochmal stärker in den Austausch oder auch in die Gemeinschaft bringt.
Mhm. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Meiner Meinung nach kann es super schwierig einschätzen, Veränderungszeiträume.
Mhm. Wofür setzt du KI in deinem Arbeitsalltag am liebsten ein?
Dafür, dass ich damit einen Resonanzraum habe.
Okay, was meinst du mit Resonanzraum?
Ich nutze das ganz viel, wenn ich erstmal Ideen, Gedanken formuliert habe, um entweder nochmal das kritisch hinterfragen zu lassen oder nochmal neue auch Gedankenstränge damit aufzumachen, um selber auch entweder nochmal ein Korrektiv mir zu überlegen oder gleichzeitig auch nochmal Informationen hinzuzuaddieren, an die ich vielleicht davor noch nicht gedacht habe.
Das ist das KI-Buzzword von 2025.
KI-Agenten, ja.
Ja. Was ist für dich das größte Highlight in der KI-Branche?
Wirklich, was ich am spannendsten finde, wie viele Unternehmen gegründet, entwickelt, aber die sich dann auch quasi weiterentwickeln mit der Art der Technologie. Und klar, die Downside ist dann, dass sich der Markt auch konsolidiert, dass es wahnsinnig sich verändert. Aber das Highlight ist wirklich, dass Unternehmertum damit gerade nochmal neu entsteht und neue Möglichkeiten geschaffen werden, wie sich für uns auch darüber Marktzugänge, wir haben unterschiedliche Themen gecovert, einfach entwickeln.
Mhm. Und gibt's für dich auch einen oder vielleicht den größten Flop der Branche?
Ich würde es nicht Flop nennen, aber ich würde sagen, etwas, was mir auffällt, ist das Erwartungsgefälle. Also quasi die Erwartung, mit der man KI sagt, was es kann und dann feststellt, in Realität, in der Art, wenn man wirklich damit dann arbeitet, zeigt sich das anders, dass es meiner Meinung nach nicht ein Flop, aber es ist halt
Ja.
Eine Realisierung, die, glaube ich, schon auch viele erstmal haben mussten.
Kann sich so ein bisschen wie so ein Flop anfühlen.
Ja, man oder?
Denkt,
so, ja.
Ist, eigentlich ist es toll, aber
ja, braucht halt doch ein bisschen.
Außen Hui, innen Fui oder so. Oder?
Das gar nicht, sondern eher, dass man einfach feststellt, so boah, das Narrativ in der, also in den Medien ist ja auch so, boah, man wendet KI an und hat sofort irgendwie einen Effizienzgewinn, man ist schneller und so weiter, bis man dann feststellt, so ja, okay, aber ich habe ja wieder die, also ich habe immer einen Initialaufwand, weil ich irgendwas lernen muss, also als Person oder im Unternehmen muss ich implementieren und selbst dann entwickeln sich die Technologien weiter, man muss es antrainieren, muss es refinen, so ich glaube diese, ich würde es Reality Check nennen.
Mhm. Ja. Ja. Und der letzte Punkt, vervollständige den folgenden Satz, KI in Deutschland wird.
Ich hoffe, dass KI in Deutschland einiges nach vorne bringen wird.
Sehr gut. Doch gut geklappt. Schön, dass du da warst. War ein tolles Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Es war ein richtig gutes Gespräch. Ich freue mich drüber.